Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, am Start bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich habe wieder eine unglaublich interessante und inspirierende Person für dich, die du gleich kennenlernen wirst. Vorab habe ich aber noch einen Punkt, den ich gerne loswerden möchte, weil es letzte Woche einfach wieder so umwerfend war, was zurückkam. Ich habe Gänsehaut gehabt bei einigen Sprachnachrichten, die ich bekommen habe auf die Folge vom letzten Sonntag, die Nachrichten bei Instagram. Das ist für mich immer noch überwältigend zu sehen, was so eine kleine Podcast-Folge da draußen bewirken kann und dass ich wirklich das Gefühl habe, dass das Ganze hier angenommen wird und ich hiermit so einen kleinen Unterschied machen kann. Und das ist für mich persönlich so ein riesiges Kompliment. Und es lohnt sich einfach, diese ganze Arbeit, dieser ganze Aufwand, diese ganze Zeit, die hiermit verbunden ist, es lohnt sich einfach. Und das ist so schön zu sehen. Das wollte ich einfach kurz vorab gerade nochmal loswerden. Und mit einer perfekten Überleitung steigen wir dann jetzt so richtig in die Folge ein. Ich möchte nämlich jemanden vorstellen. Rubin. Rubin ist 20 Jahre alt und er hat bereits mit 17, damals noch in der Schule, sein erstes eigenes Unternehmen gegründet. Skills for School. Aus einer kleinen Idee im Matheunterricht ist ein Unternehmen geworden, das wächst. Mittlerweile beschäftigt er 10 Mitarbeiter und das Team beinhaltet über 30 Redakteure. Das Ziel, das hinter dem Ganzen steckt, ist, dass Schülern die Möglichkeit gegeben werden soll, mit mehr Freude effizienter für die Schule zu lernen. Und das Ganze passiert über eine eigens entwickelte App. Ich wollte einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und bin ins Büro nach Hamm gefahren und habe einfach eine Runde mit Rubin gequatscht. Wir haben uns über so viele Themen unterhalten, uns ausgetauscht und wirklich über Dinge wie Selbstzweifel, Elektroscooter und die Thematik einfach mal machen, ausprobieren geredet. Ich konnte persönlich für mich so viel mitnehmen und ich würde mir einfach wünschen, dass da auch Themen dabei sind, die bei dir im Leben gerade eine Rolle spielen und mit denen du was anfangen kannst. Ich möchte an der Stelle aber jetzt nichts mehr vorwegnehmen und wünsche dir einfach viel Spaß. Ich melde mich am Ende der Folge nochmal kurz und würde jetzt nur noch sagen, let's go. Alright, Rubin, wir sind in deinem Büro. Ich habe es nach Hamm geschafft. Ich habe mich verfahren und bin zu spät gekommen. Aber ich habe es geschafft. Und ich würde sagen, um einfach so ein bisschen soft in das Ganze hier einzusteigen, da habe ich beim Autofahren auf dem Weg hierhin nachgedacht. Du bist ja schon unternehmerisch so ein paar Schritte weiter als ich. Und du hast schon dein eigenes Büro. Da sitzen wir gerade. Und ich würde einfach gerne mal wissen, was ist das Coolste an einem eigenen Büro? Das kann so oberflächlich sein, wie es nur geht, oder total deep. Aber was ist das Coolste an einem ersten eigenen richtigen Büro?
Naja, du kommst hier rein und du weißt, hey, das Ding, das gab es vor einem Jahr hier noch nicht. Da gab es noch keine Firma, da gab es noch kein Produkt drumherum, das irgendwie zu diesem Büro gehört hat. Und auf einmal weißt du, es ist ein Produkt entstanden, es ist ein Team entstanden. Deswegen brauchst du ein Büro, wo du hinkommen kannst, dich austauschen kannst, eine Anlaufstelle für etwas, was vorher einfach noch nicht da war. Und das fasziniert immer wieder. Ich freue mich immer wieder hier zu sein und sitze hier manchmal, schaue raus und denke mir, voll cool, was einfach passiert ist so innerhalb der letzten Monate, weil das gab es vor eineinhalb Jahren einfach noch nicht. Und jetzt sind wir hier und haben eine Podcast-Aufnahme im Büro.
Ja, das ist, ich stelle mir das immer total krass vor, weil ich sitze zu Hause halt noch in meinem Kinderzimmer. So, das ist halt der Schritt vor dem ersten eigenen Büro.
Aber da saß ich auch ganz lang und das war auch gut. Nur das Problem war immer so ein bisschen, meine Mutter, die kam immer rein und meinte so, Rubin, kannst du nicht eben mit dem Hund gehen? Rubin, das Geschirr muss noch gemacht werden. Ja, du lachst, aber das war so.
Ist es bei mir genauso, ja,
ne, dass wir keinen Hund haben. Nervig. Ja. Das ist super nervig, weil ich sag so, ich arbeite. Und sie so, nee, Rubin, du bist am Computer. Und ich so, nein, ich arbeite. Und dann irgendwann war der Schritt, wo wir gesagt haben, hey, wir holen uns ein Büro. Es sind mehr Leute, die an diesem Projekt mitwirken wollen. Und deswegen sitzen wir jetzt hier.
Das kann ich absolut nachvollziehen, Mann. Das ist, wie war das denn wirklich, dann noch diesen Schlüssel hierfür zu haben und das dann aufschließen zu können und zu wissen, hier kommt jetzt niemand rein und sagt, geh mal mit dem Hund. Also diese Unabhängigkeit einfach.
Ja, du hast unglaubliche Ruhe. Du kommst hier rein, du weißt, okay, jetzt bin ich hier, jetzt nutze ich die Zeit, fokussiere mich und versuche die Zeit auch hier dann wirklich für die Arbeit zu nutzen. Zu Hause, Homeoffice ist auch mal gut. Also es ist auch mal so, dass ich morgens ein bisschen später komme, mache zu Hause die ersten Telefonate, ersten E-Mails und starte da so ein bisschen smoother in den Tag. Auch das ist in Ordnung. Aber du bist einfach nochmal mehr abgelenkt. Du bist irgendwie, wenn du dich zu Hause hinsetzt, kommst du nochmal eher raus. Es klingelt jemand an der Haustür, sagt, hey, wollen wir nicht was machen? Ich hole dich ab. Das passiert dir im Büro nicht. Du bist im Büro, du weißt, okay, ich bin hier, um meine Arbeit zu machen. Ob das jetzt 5 Stunden am Tag sind oder 8 Stunden oder 15 Stunden, spielt erstmal keine Rolle. Aber du hast hier einen Raum, wo du arbeiten kannst und wo du weißt, okay, die Zeit, die ich hier bin, nutze ich tatsächlich intensiv, um mit den Projekten, die gerade anstehen, voranzukommen.
Ja, das finde ich, ich freue mich auf diesen Moment, wenn ich das irgendwann auf die Kette bekomme. Also das ist total cool. Und wo ich irgendwie so am Anfang wirklich anfangen möchte, ist auch, wir haben jetzt viel über Unternehmer so Dinge kurz angeschnitten, aber ich würde wirklich gerne an diesen Anfang zurückgehen. Was mich zum Beispiel, als ich angefangen habe, mich mit diesem ganzen Unternehmertum zu beschäftigen, Leuten irgendwie zu folgen, die schon irgendwie was auf die Beine gestellt haben, war das immer so, dass die sehr oft gesagt haben, so, ich habe schon als Kind diesen Unternehmer-Spirit gehabt. Ich hab in der Grundschule habe ich Süßigkeiten verkauft, die Panini-Hefte, die habe ich auch irgendwie an die ganzen Kids vertickt und so. Ich hatte das im Blut. Bei mir war das nie so. Ich habe keine Süßigkeiten verkauft an andere Kinder. Also wie war das bei dir? Hast du schon irgendwie von früh an dieses Gefühl gehabt oder diesen Drang gehabt, ich muss da was auf die Beine stellen, ich will mich selbstständig machen, ich möchte selber mein eigener Chef sein? War das schon immer so?
Überhaupt nicht. Also ich habe gar nichts mit Unternehmertum, sei es Selbstständigkeit oder wirklich ein Unternehmen führen zu tun gehabt. Meine Eltern kommen nicht aus dem Bereich. Und ich bin damit erst in der Oberstufe eigentlich in Berührung gekommen. Damals so ein bisschen über eine Schülerfirma. Aber in der Schule, ich habe ja aufgepasst im Unterricht, mal mehr, mal weniger. Bin da so durchlaufen, so mitgeschwommen. Aber ich bin nicht derjenige, der sagen kann, hey, ich habe mit 3 Jahren schon davon geträumt, irgendwie das nächste Apple aufzubauen. Überhaupt nicht. Also das kam erst so mit der Zeit, wo ich festgestellt habe in der Schule, hey, ich wusste gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt zu sagen, ich kann Unternehmer werden oder kann eben eine Idee selbst verwirklichen, um damit Mehrwert zu schaffen und damit Dinge umzusetzen, weil das ist so ein bisschen mein persönlicher Anspruch, zu sagen, wie kann man Dinge in die Welt setzen, die auch Mehrwert schaffen und nicht einfach nur dem Konsum dienen. Und ja, habe das dann irgendwie mit der Schule angefangen, habe ja dann mit 17 eben gegründet und so hat sich das entwickelt, aber das war nie so ein Drang, der immer da war, zu sagen, ich muss Unternehmer werden. Ich hätte wahrscheinlich sonst irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit Marketing oder BWL studiert, weil das wahrscheinlich am ehesten in die Richtung ging. Das fand ich schon interessant, so wie Wirtschaftsunterricht, das war immer das, was ich spannend fand in der Schule. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt ein Unternehmen gründen und muss damit Geld verdienen und reich werden. Gar nicht mein Anspruch.
Da würde ich jetzt einfach direkt auf den Punkt eingehen, der mich gerade am meisten gecatcht hat. Du willst Dinge schaffen, die Mehrwert haben. Kannst du das so ein bisschen ausführen? Was ist Mehrwert für dich? Also was heißt das?
Mehrwert ist, es sind Dinge, die uns voranbringen, die gesellschaftlichen Mehrwert schaffen im Endeffekt, dass man davon profitiert. Was keinen Mehrwert schafft, ist, wenn ich mir eine Netflix-Serie am Abend reinziehe. Das unterhält mich, aber das schafft erstmal prinzipiell keinen Mehrwert. Für mich in meiner persönlichen Entwicklung oder sei es in der Kommunikation mit der Familie. Also es ist ja ein Mehrwert, wenn ich am Abend nach Hause kommen kann und ich habe zum Beispiel, es ist ein cooles Spiel da, das schafft es vielleicht, dass ich als Familie näher zusammenrücke, dann habe ich da mehr Wert geschaffen. Also es liegt ja so ein bisschen von der Definition her, man definiert sich Werte und dann haben wir so ein bisschen als Gesellschaft Werte, menschliche Werte. Wenn man es schafft, da mehr Wert reinzubringen mit eben bestimmten Produkten oder Organisationen, wie auch immer, die man schafft, kreiert, wie auch immer. Ja, da ist so ein bisschen das Ziel, einfach zu gucken, wie kann man da einen höheren Nutzen von haben. Ähnlich ja mit der Lern-App praktisch, mit Skills for School, wo wir das Ziel haben, das Lernen ein Stück weit einfacher zu machen, jedem zu ermöglichen, dadurch, dass man eben digital lernen kann unterwegs. Und das schafft halt den Mehrwert, dass Lernen, was uns als Menschen eben auch voranbringt, einfacher und besser zugänglich wird.
Da steckt ja schon so ein bisschen auch der soziale Gedanke dahinter. Ich meine, es ist natürlich das eine, ein Unternehmen zu gründen und damit Geld zu verdienen. Ein Produkt auf den Markt zu bringen und zu wissen, das verkaufe ich und dann generiere ich Geld dadurch. Und von vornherein zu sagen, ich will aber irgendwas schaffen, was nicht nur Geld einbringt, sondern auch Mehrwert liefert. Das ist ja, ich würde sagen, das ist ein Schritt weiter, als einfach nur Geld zu verdienen.
Total, aber das war nie mein Anspruch, groß Geld zu verdienen und zu sagen, hey, ich muss irgendwas machen, womit ich reich werde, weil ich mich immer gefragt habe, so was ist dann der Sinn dahinter, Geld zu haben? Geld ist ja auch nur ein Mittel zur im Endeffekt Befriedigung deiner Bedürfnisse. Und von daher habe ich mir gesagt, hey, Geld ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist einfach zu schauen, wo kann man Dinge schaffen, die Nutzen haben. Und das treibt mich an, das ist so der Ansporn. Und das war auch damals der Gedanke mit Skills for School, so der erste Gedanke zu sagen, hey, das ist nicht nur eine Lernplattform, wo Schüler sich besser mit vorbereiten können, sondern eben auch ein besserer Zugang, dass sich nicht jeder eben Bücher kaufen muss, der sich vielleicht im ersten Moment nicht leisten kann oder der nicht alle Pakete in Anspruch nimmt, wie auch immer, sondern dass man ja oder auch nicht einen Nachhilfelehrer braucht, sondern dass man immer unterwegs damit was machen kann. Und damit hat es angefangen. Aber es war nicht eben, wie vielleicht viele junge Menschen sagen würden, dafür da, um ein Unternehmen aufzumachen, einen Exit zu haben, Millionen auf dem Konto zu haben und sich dann davon geilen Scheiß zu kaufen. So. Das war nicht das Ziel oder ist auch nach wie vor nicht das Ziel.
So habe ich dich auch absolut eingeschätzt. Also das war so, das habe ich so ein bisschen erwartet.
Das freut mich.
Nee, also wirklich, weil das, ich finde, sowas merkt man. Manchmal nicht direkt. Es ist manchmal ziemlich schwer, das so auf den ersten Blick rauszufinden, aber du merkst es long-term einfach. Wenn du auf das guckst, was Menschen so gemacht haben in ihrem Leben und auch machen, dann siehst du irgendwann, warum sie das machen. Mhm. Und ich finde, keine Ahnung, von Anfang an war da irgendwie so ein Gefühl, wo ich gesagt habe, so, yo, das ist nicht einfach nur das Geld, was Rubin antreibt. Und du hast es gerade selber bestätigt. Nein. Was ich auch mega interessant finde, du hast es eben so ein bisschen gesagt, als wärst du so in dein erstes Unternehmen reingestolpert. Dass es nicht so war, dass du morgens aufgewacht bist und gesagt hast, ich verändere jetzt die Welt. Sondern
auf keinen Fall.
Das war irgendwie so ein Prozess. Wie hat das angefangen?
Das war damals in der Schule, im Matheunterricht. Short story, long journey. Das war im Matheunterricht, in der Mathe-Klausur, wo ich saß und mir gedacht habe, hey, ich habe irgendwie wieder am Thema vorbeigelernt. Das ist mir, ich weiß nicht, öfter passiert. Es gab so ein paar andere Dudes, die waren echt gut darin, auf Lücke zu lernen. Und ich war so die größte Niete darin. Ich habe mal das gelernt, was nicht relevant war. Und teilweise habe ich es aber gelernt, habe mir dann YouTube-Videos reinguckt, habe geschaut, wie kann ich irgendwie online lernen oder habe auch mit einem Buch gelernt, mir das durchgelesen und dachte, Mensch, ich habe das in dem Moment verstanden, kam dann aber in die Klausur rein und konnte das gar nicht richtig anwenden. Und habe mir gedacht so, na toll, ich habe mir das YouTube-Video doch eigentlich reingezogen, das war doch total klar gestern für mich, warum habe ich das nicht verstanden? Und beim Lernen ist es halt so, es bringt nichts, wenn du einfach nur das verstehst, was dir da gerade vorgesetzt wird, sondern du musst es halt selber anwenden an Aufgaben, musst es ausprobieren und musst gucken, kann ich das tatsächlich auch eben bei komplexeren Aufgaben, kann ich damit Dinge lösen? Also habe ich nicht nur das Beispiel verstanden, was mir vorgerechnet wird, sondern verstehe ich den kompletten Weg dahin und habe mir überlegt, wie cool wäre es, wenn man eine App hätte, wo ich echt unterwegs, also ich war damals schon gern draußen, war unterwegs, war nie so der Typ, der, weiß ich nicht, zum einen nicht vorm Schulbuch gesessen hat und zum anderen war ich auch nie so der Typ, der jetzt irgendwie 5-6 Stunden vorm PC gesessen hat zu Hause, sondern ich bin gern rausgegangen, war unterwegs, hatte aber oft diese Momente, dass ich am Handy sein konnte zwischendurch, sei es an der Bushaltestelle, irgendwie beim Warten oder im Zug und dachte mir, warum kann ich die Zeit nicht nutzen, statt irgendwie Candy Crush zu zocken, einfach mal zu lernen und wieso kann das keinen Spaß machen? Also Lernen kann auch Spaß machen. Warum muss es so trocken sein? Warum kann man das nicht ein bisschen peppiger machen, sodass Leute Freude daran haben? Und dachte mir, kann nicht sein, dass dann sich noch keiner Gedanken gemacht hat. Und habe dann mal geschaut so, hey, was geht da? Schulbuchverlage müssen doch irgendwas machen. So, es hat doch gefühlt jeder ein Handy. Aber da war nichts. Und dann habe ich überlegt, okay, was ist es? Was kostet das jetzt eben, eine App zu machen? Wie kann man das angehen? Wobei, so weit habe ich damals gar nicht gedacht.
Ich dachte gerade so,
nein.
Bro.
So weit habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich hatte damals einfach gedacht, Mensch, sowas müsste man mal machen. Aber keine Ahnung von diesem App entwickeln und so. Und habe mich dann hingesetzt, mit unserem heutigen CTO, zusammen sind wir essen gegangen, haben überlegt, wie kann man denn sowas umsetzen? Wie könnte man mit sowas starten? Eine Website aufgesetzt, dann so ein Prototyp entwickelt, damals so richtig trashy in PowerPoint.
Ach krass.
Die Leute wollten immer wissen, wie sieht das aus? Ich bin so hingegangen, habe gesagt so, ey yo, ich habe dir eine neue Idee irgendwie, ich würde gerne so eine App zum Lernen. Die so, ja voll cool, wie soll das dann aussehen? Und wie soll das aussehen? Und ich habe mir immer gedacht, ja wie soll das aussehen? Kein Plan. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt, habe erst gemalt auf dem Papier und dann gedacht, ich kann aber nicht programmieren. Aber was ich konnte, da war ich schon immer ganz gut drin, waren diese PowerPoint-Präsentationen. Also habe ich die 16:9 praktisch den Bildschirm so ein bisschen gedreht und habe das dann so angeordnet wie so ein Handy-Frame und habe dann praktisch so erste Slide und dachte, okay, wenn ich jetzt so tue, als ob ich da draufklicke, dann animiere ich das einfach so, als ob die zweite Handy-Slide reinkommt.
Ach, krass.
Da gab es diese ganze Prototyping-Software noch nicht. Heute hast du ja irgendwie Proto.io, hast Adobe XD und so, das ist ja total heute ein Geschenk. Aber als ich damit angefangen habe, gab es das nicht. Und dann habe ich damit die ersten Wettbewerbe gewonnen. Habe mitgemacht, irgendwie, dann gab es mal 500 Euro Cash, dann gab es 1000 Euro Cash, dann gab es 10.000 Euro. Und so kam halt so ein bisschen Geld dann da zusammen. Immer mit diesem PowerPoint-Prototyp.
Krass, Mann.
Und dann war der nächste Schritt zu sagen, okay, wir müssen weg von nur einer Website und einem Prototypen und müssen dann mal endlich, habe ich mit Schulbuchverlagen gesprochen, habe gesagt, hey, wollt ihr nicht Content schaffen? Wir machen die App, ihr schafft Content, wir machen eine Kooperation. Das heißt, wir könnten das schnell aufziehen. Ja, schnell war da so ein bisschen falsch, weil die sind super langsam. Und dann haben wir überlegt, wir schreiben den Content selber, stellen Redakteure ein, Studenten auf Lehramt, die das schreiben können. Und auf der anderen Seite halt eben Studis, die programmieren können. Probieren das mit denen aus. Und dann haben die so einen ersten Prototyp gebaut, den man dann auch in App Store und Google Play Store geladen hat. Und damit sind wir dann gestartet und haben das den Leuten gegeben. Und die haben gesagt, boah, ja, das ist schon cool, das Feature, das ist noch nicht cool. Und haben halt so ganz lean angefangen, was aufzubauen, Fehler gemacht, verbessert. Und so machen wir es eigentlich die ganze Zeit, dass wir am Kunden entwickeln. Weil das ist zum Beispiel was große Unternehmen, die bauen was, entwickeln eineinhalb Jahre, launchen dann und stellen fest, findet der Kunde ja gar nicht so cool. Wo wir uns gesagt haben, nee, wir wollen es von Anfang an so machen, dass wir am Kunden entwickeln, eine einfache Version veröffentlichen und immer besser werden, bis wir heute echt bei dem Punkt sind, wo wir sagen können, wir haben eine mega coole App, wo Schüler mit lernen können. Genau.
Du hast eben eine Sache gesagt, so einer der Hauptgründe, warum du das Ganze gemacht hast, war, dass du wolltest, dass Schüler sagen, Lernen macht Spaß.
Ja, also ich muss nicht in die Schule
gehen. Hat
das
geklappt? Aber hast du schon irgendwie mal so feedbackmäßig wirklich jemand dann vor dir sitzen gehabt oder irgendwie E-Mails bekommen, wo dann Leute gesagt haben, so ey, dank dir macht das tatsächlich jetzt, oder dank euch, macht das tatsächlich jetzt Spaß?
Klar, also wir haben tatsächlich schon Mails bekommen, wo Leute gesagt haben, hey, es ist echt eine coole App, es ist ein cooler Gedanke, es ist eine coole Idee, die ihr da habt, die ihr umgesetzt habt. Und das motiviert dann, wenn Leute sagen, hey, da haben wir Spaß dran. Oder auch wenn Leute dir das mal so ins Gesicht sagen, so auch das kommt vor, eben, wenn sie die App ausprobieren, wenn sie sie vorher noch nicht genutzt haben, wie auch immer. Also es kamen schon einige drauf, die eben gesagt haben, hey, das ist cool, das macht uns Spaß. Wo du dich dann auch freust, wo du denkst, cool, wir haben es geschafft, die Lerninhalte so zu verarbeiten in einem Format, das in eine App reinpasst, dass Leute Spaß daran haben, die zu lernen. Und das motiviert auch weiterzumachen, dass du sagst, hey, das ist ja so ein bisschen das Ziel auch. Also es sind klar mehrere Ziele, aber natürlich freut man sich, wenn die Zielgruppe Spaß daran hat, das Produkt zu nutzen und dann nicht nur das Produkt, sondern eben Spaß am Lernen hat.
Und was ist das denn für ein Gefühl, wenn du wirklich eine Idee hast, eine Vision hast, einen Traum hast und dann gibt es solche Feedbacks, die dann sagen, guck mal da, wo ich vielleicht vor einem Jahr von geträumt habe, was ich mir ausgemalt habe, was vielleicht irgendwann mal passieren könnte, das ist jetzt eingetreten. Was macht das mit dir? Also was gibt einem sowas?
Es motiviert dich einfach weiterzumachen. Also weil man hat oft genug, das sind die tollen Momente, aber über die nicht so tollen Momente spricht man halt nicht
gerne. Da sprechen wir gleich drüber. Keine Sorge, das kommt.
Aber es gibt halt oft genug die Momente, wo du einfach auch down bist, wo du denkst, warum mache ich das eigentlich? Und dann ist es aber umso schöner eben, wenn du solches Feedback bekommst und wenn Leute sagen, boah, was eine coole Idee, warum sind wir da nicht drauf gekommen? Dann denkst du dir, wir sind auf dem richtigen Weg. Es geht voran. Das war auch am Anfang so, es war einfach cool, die Wettbewerbe zu gewinnen. Am Anfang, wo eben das Produkt noch nicht da war, wo du wusstest, wir sind auf dem richtigen Weg. Anscheinend haben wir da gerade einen Markt und ein Produkt sind wir gerade am entwickeln, das richtig ist, wo wir gutes Feedback bekommen. Und haben auch jeden Wettbewerb, den wir verloren haben, haben wir immer nach Feedback gefragt, um eben zu schauen, was können wir besser machen, warum hat es hier jetzt nicht gereicht. Und aber so hat sich das entwickelt.
Du hast es mir schon fast vorweggenommen, so dass diese Downphasen, das hatte ich tatsächlich auch als einziges Thema auf der Autofahrt hierhin, so dass sind ja eigentlich so die Sachen, die man sonst eher nicht anspricht. Ich habe es letzte Woche, habe ich eine komplette Podcast-Folge drüber gemacht, einfach dieses Ding, Selbstzweifel, Mann. Also das war bei mir, sobald dieser Podcast hier online war, das war 2 Wochen später, da habe ich das eigene Format ins Leben gerufen, neben den Gesprächen hier, weil ich hatte Zweifel. Ich dachte mir so, ey, bist du eigentlich komplett bescheuert? Du kannst doch jetzt nicht glauben, dass du dich selbstständig machen kannst. Du kannst doch hier nicht einen Podcast machen und denken, dass das Zukunft hat.
Dass es irgendjemanden interessiert. Und ja, ich kenne die Gedanken.
So, das ist was einen ständig begleitet. Bei mir hat es angefangen, dass es viel besser geworden ist, als die ersten, sagen wir mal, Erfolge kamen. So, das ist so ein bisschen wie so ein Preis, den du gewonnen hast bei so einem Vortrag, bei Pitches und so. Dann kommt da irgendwas zurück. Und du bist nicht mehr alleine mit deiner Vision. Da steht dann so auf dem Papier einfach mal, dass jemand da unterschrieben hat, so ey, Rubin, so das hat was. Klar. Wir glauben an dich. Aber einfach mal so ein bisschen, wie gehst du mit sowas um? Weil diese Gedanken kannst du ja nicht einfach ausstellen. Du kannst ja einfach den Stecker ziehen und sagen, so Zweifel kommen für die nächsten 2 Monate nicht mehr. Die sind da. Wie gehst du damit um?
Naja, wenn du eben diese Motivation bekommst so und Feedback von anderen, das ist halt super viel wert. Aber wie du eben sagst, auf der anderen Seite hast du eben diese Momente, wo gefühlt alles schief läuft. Du denkst, okay, ich gehe jetzt in den Feierabend, obwohl das auch selten vorkommt, dass man das mal offiziell ausspricht und dass das irgendwie der Fall ist, aber dann läuft alles schief. Also und es können die Kleinigkeiten sein von, ich hole mir einen Beleg an der Kasse, den ich mir erstatten muss und der zerreißt und das Geld ist weg, weil es irgendwie weggeschmissen, wie auch immer. Das sind so die Kleinigkeiten, über die du dich ärgerst, bis hin zu größeren Sachen, wenn Kunden abspringen, wenn Projektpartner sagen, nee, machen wir nicht. wenn Dinge einfach überhaupt nicht so laufen, wie du dir das ausmalst und vorstellst. Das sind so Dinge, die einfach super demotivieren. Aber eben klar, auch der Gedanke, hey, braucht die App überhaupt irgendjemand? Ist die Zielgruppe groß genug? Interessiert es überhaupt genug Leute? Hat es überhaupt Zukunft? Was ist, wenn Wettbewerber schneller sind? Wieso machen wir das? Jetzt haben wir so viele Jobs hier, so viele Leute sind hier fest angestellt, sozialversichert, wir haben eine Verantwortung. Ist es überhaupt tragbar? Alter, ich bin doch irgendwie erst 20, vielleicht will ich doch nach Australien so ein Jahr. Weißt du, also das ist, du lachst, aber das sind ja so die
es
Punkte.
Ich kann es zu 100% verstehen.
Und die beschäftigen dich. Und dann stellst du dir natürlich die Frage, so warum mache ich das jetzt? Und aber dann eben zu wissen, hey, es begeistert Leute, hilft. Und das siehst du ja auch eben mit dem Podcast, wo man sich natürlich dann die Frage stellt, hey, wenn ich das jetzt starte, ist das nicht lächerlich? Was denken andere über mich? Ich glaube, da hilft es manchmal so ein bisschen abzuschalten und zu sagen, gut, interessiert mich gar nicht so sehr, was die anderen denken, weil ich mache einfach mal. Und wir haben in Deutschland sowieso viel zu wenig Leute, die einfach mal was machen. Und von daher, glaube ich, ist es schon ganz gut.
Das ist ein Riesenpunkt, den du gerade angesprochen hast, dieses einfach mal machen. Es ist auf der einen Seite natürlich super wichtig, auch manchmal darüber nachzudenken, was man macht und manchmal vielleicht zu gucken, so macht das auch Sinn. Aber dieses einfach mal auszuprobieren, das ist, ich finde, was in Deutschland einem nicht beigebracht wird. Es ist sehr typisch deutsch, sehr viel über Sachen nachzudenken und erstmal zu berechnen, ob das überhaupt Sinn macht und dann so alle schlechten Wahrscheinlichkeiten auf das kleinstmögliche Übel so einzugrenzen.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel für mich auch gemerkt, dass wenn ich einfach mal ausprobiere, dass man dann relativ schnell herausfindet, ob irgendwas klappt oder halt nicht. Dieses einfach mal machen, würdest du sagen, dass das was ist, was du immer noch machst? Also, dass es irgendwas ist, was deinen Alltag begleitet? Oder war das was, was dir nur zum Starten wirklich geholfen hat?
Nee, ich versuche das immer noch genauso zu leben wie am Anfang. Es ist natürlich schwieriger geworden, weil wenn das Unternehmen wächst, dann hast du einfach mehrere, nicht Ebenen, also so groß sind wir noch nicht, dass wir das über drei Ebenen entscheiden müssen.
Noch nicht.
Genau. Aber du hast natürlich, du triffst nicht mehr wie ganz am Anfang allein die Entscheidung und sagst so, ich mache das jetzt. Ich mache jetzt die Facebook-Seite, ich lade jetzt die Inhalte hoch, ich mache jetzt noch die Instagram-Seite, ich ändere jetzt das Logo ab, fertig. So läuft es heute nicht mehr. Ne? Also da hat man dann mehrere Beschlüsse, macht sich Gedanken, wie machen wir das? Wie ist die Jahresplanung finanzmäßig? So, das war früher nicht. Ich habe gewusst, okay, ich habe jetzt hier die 10.000 Euro im Wettbewerb gewonnen. Die haue ich jetzt maximal effizient raus, nach meinem Bauchgefühl, ohne da irgendwas aufzustellen. Und gucke halt, okay, was bringt den größten Nutzen? Das war halt immer so meine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich habe mir überlegt, wenn ich das Geld jetzt ausgebe, was bringt den größten Nutzen, damit ich das Ganze weitermachen kann? Hatte da aber nicht den Businessplan, dass ich wusste, so, ich kann jetzt hier 250 Euro für Visitenkarten oder Visitenkarten und Poster und ein Rollup ausgeben und 3.000 Euro für einen Entwickler für einen Monat oder so. Also das war absolut nicht geplant. Da war einfach mehr so just do it, wo halt jetzt viel mehr Struktur drin ist. Aber es ist häufig noch so, dass wir einfach Sachen ausprobieren, klar, und da auch nicht lange fackeln, weil das unterscheidet uns ja letztendlich. Das ist ja der Unterschied von einem Startup zu einem Mittelständler oder zu einem Konzern, dass man eben nicht über 2, 3, 4 Monate was entscheiden muss, bis man was umsetzt. Und es macht das Ganze ja so agil, so schnell, dass man sagen kann, hey, vielleicht das und das Feature passt gerade gar nicht, in dem Bereich der App kompletten Pivot neu machen und dann, kannst du einfach viel schneller handeln, als wenn du da ganz viele Beschlüsse hinterpackst. Und ich finde so ein ganz witziges und zumindest jetzt gerade bei der Aufnahme aktuelles Beispiel sind ja die E-Scooter,
ja.
Die vor ein paar Monaten jetzt überall oder ein paar Wochen hier überall in Deutschland jetzt gestreut wurden. Und die sind seit 1,5 Jahren in den USA.
Und, echt?
Die sind seit 1,5 Jahren
dort. So lange schon?
Schon so lange.
What?
Und als ich dort war, sind wir halt E-Scooter gefahren. Die fahren dort umgerechnet 30 km/h, also nochmal 10 km/h schneller als hier. Und die haben es einfach gemacht. Also die haben gesagt, okay, bevor wir uns jetzt hier Gedanken machen, Sicherheitsbestimmungen, das ist eigentlich auch alles gut gegangen. Also es gab wenig, es gab auch natürlich ein paar Verkehrstote, genauso wie es aber auch Leute gibt, die sterben, wenn sie über einen Zebrastreifen laufen, was sehr tragisch ist. Aber das hatte nichts mit den E-Scootern zu tun. Und trotzdem gelingt es Deutschland erst, knapp 18 Monate später diese E-Scooter auf den Markt zu bringen. Und dieser Punkt, den du angesprochen hast, Deutschland ist sehr gut da drin, Regeln zu schaffen. Und sehr, sehr engmaschige Regeln. Und da einfach, das bremst manchmal so ein bisschen die Innovation.
Total, total. Allein, es ist einfach nur ein simples Beispiel, aber es fuckt mich total ab. Tesla, einfach Autos dürfen alleine fahren. So, die machen es einfach mal.
Ja, und in den USA gibt es jetzt mehrere Dienste tatsächlich, die auch schon Kunden alleine, die autonom fahren.
Ja.
Und die dürfen Kunden, ich glaube, in der kompletten Bay Area gibt es jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Anbieter. Ich glaube, einzige Bedingung ist, es muss weiterhin ein Fahrer noch drin sitzen während der Tests, aber der muss nichts machen. Und die Leute dürfen, glaube ich, noch nicht gecharged werden. Also, sie dürfen noch nichts zahlen, weil es eben noch ein Test ist. Dürfen sie doch kein Geld dafür nehmen, aber sie machen das. Stell dir mal vor, wie lange das in Deutschland braucht, bis wir jetzt mal von den LKW-Teststrecken abgesehen bei Frankfurt, wie lange es braucht, bis wir hier mal autonom fahrende Autos auf der Straße haben. Also die Reglementierungen in Deutschland sind einfach so viel engmaschiger, was auf der einen oder anderen Seite bestimmt auch Vorteile hat, das will ich gar nicht abstreiten, aber auf der anderen Seite sehr viel Innovationsgeschwindigkeit rausnimmt.
Ja, total, und auch irgendwie so diesen Spaß am Entwickeln. Also es ist ja wirklich so, dass auch viele Leute, die coole Ideen haben, Deutschland einfach verlassen, weil sie sagen so. So, es ist halt einfach super schade, weil es macht auch, glaube ich, einfach mega, da würde ich auch gleich gerne noch drüber reden, es macht ja auch Spaß, Leute zu fördern, die Ideen haben. Da hast du ja jetzt auch zum Beispiel mit angefangen, dass du dein erstes Ding auf die Beine gestellt hast, wo du wirklich Leuten, die anfangen, unter die Arme greifst und sagst, guck mal, ich habe schon vielleicht ein paar Kontakte, die wichtig sind, ich habe Reichweite und ich kann da Leute an einen Tisch bringen. Und dann auch zu sagen, so die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die gebe ich weiter. Und ich finde es total faszinierend, wie viel man Leuten mit auf den Weg geben kann durch so kleine Impulse. Und diese Chance nimmt sich Deutschland halt dann auch einfach so ein bisschen so, wenn man sagt, wir unterstützen da vielleicht erstmal nicht so, wie wir vielleicht könnten. Aber um vielleicht von Deutschland wegzugehen, weil heute geht es um dich, so dieses Ding bei dir. Wieso ist das so, dass du sagst, ich möchte andere Unternehmer unterstützen? Ich möchte Leute unterstützen, die vielleicht noch nicht da stehen, wo ich jetzt bin. Dass du sagst so, ich fange jetzt schon an, zurückzugeben.
Weil ich auch bekommen habe.
Es war so klar. Ja, geil, Alter, perfekt, wirklich, ja.
Also ich habe angefangen und ich hatte damals einen ziemlich coolen Wettbewerb. Ich habe ein paar Mal jetzt über die 10.000 Euro geredet.
Ja.
Das war damals über Startup Teens, ein Businessplan-Wettbewerb. Und ich habe super viel Mentoring darüber bekommen. Also gerade, du hast ja gesagt, in der Schule, man lernt es nicht. Und da kamen dann Unternehmer, das ist dieses Netzwerk, und die kamen Unternehmer und ich habe gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich eine App entwickle, ich habe keine Ahnung, wie ich einen Businessplan mache, ich habe keine Ahnung, wie ich einen Pitch Deck, was ist ein Pitch Deck? Ach, so eine Unternehmenspräsentation, eine Produktpräsentation, cool, das mir jemand erklärt. Ich hatte keinen Plan. Und die haben dann gesagt, okay, pass auf, du erzählst uns jetzt was und wir challengen dich mit harten Fragen. Und ich hatte echt diese Telefonate mit Unternehmern, die teilweise schon Exits in 2- oder 3-stelliger Millionenhöhe hatten, wo du einfach denkst, so krass, dass die mit dir sprechen. So. Aber es sind ja ganz normale Menschen, die ihr Ding machen, die ja Spaß dran haben. Und die stellen dann aber Fragen. Die sagen dann, okay, jetzt gerade bei der Lern-App, wie willst du da eigentlich Content reinkriegen? 16 verschiedene Bundesländer, 16 Lehrpläne, ist es überhaupt machbar? Fängst du gleichzeitig an mit allen Fächern, die auf dem Markt sind, dann brauchst du ja 1,5 Jahre oder fängst du erstmal mit dem ersten Fach an. Was ist eigentlich das wichtigste Fach? Jetzt höre ich gerade den Krankenwagen im Hintergrund.
Das ist alles für die Atmosphäre.
Die ist hier sehr authentisch. Aber so wurde ich halt gechallenged am Anfang und habe super viel mitnehmen können von Unternehmern. Und habe mich dann irgendwann auch gefragt, hey, kann man da nicht zurückgeben? Weil es gibt eben einfach viele junge, glaube ich, talentierte, motivierte Leute, die Dinge angehen wollen, die aber häufig in ihrem eigenen Kämmerlein so ein bisschen bleiben. Weil sie halt, wie du sagst, zum Teil diese Selbstzweifel haben, sagen, gehe ich damit jetzt raus? Ach, es gibt doch so viel Ältere, die so viel besser sind. Weil es in Deutschland so ein bisschen dieses Hierarchiedenken ist. Und ein 50-jähriger Angestellter lässt sich nicht gerne von einem Ende 20-jährigen Manager sagen, was er tun soll. In den USA ist es total normal. Wenn wir in den asiatischen Raum schauen, ist es super unüblich. Also in den USA kann ich es durch meine eigenen Erfahrungen, weil ich dort war, in Asien kenne ich es nur von den Büchern her, aber da ist eben ganz krass, der Ältere, der am Tisch sitzt, so, der hat das Sagen. So, und dann stehst du auf, wenn der in den Raum kommt. Und da sind so die Unterschiede. Und wo ich mir denke, in Deutschland, da ist es halt nicht üblich, dass junge Leute dann auch mal sagen, hey, hier, wir bringen die Innovation auf den Tisch und wir werden ernst genommen. Und häufig werden die einfach zu sehr so mit der Hand durch die Haare so, ach, das ist voll süß, was du machst, voll cool. Ja. Wo ich mir denke, nein, nimm es ernst, förder die Leute. Und deswegen, ich habe es geschätzt, dass mich die Leute damals ernst genommen haben, mir zugehört haben mit 17, wo ich angefangen habe, die mich nicht belächelt haben. Zumindest nicht vor meiner Brust, hinter meinem Rücken, ist mir egal. Aber die haben mich ernst genommen, die haben mir Kontakte gegeben, wo ich mir denke, hey, auch da kann man was zurückgeben. Sorry, das war eine lange Antwort.
Nee, aber es war genau, also du hast es im ersten Satz eigentlich schon gesagt, weil mir auch geholfen wurde.
Ja.
Und das ist, glaube ich, einfach, da ist dieses Zurückgeben dann auch einfach ehrlich. Also es ist einfach das Natürlichste überhaupt zu sagen, guck mal, mir wurde geholfen und ich stehe jetzt irgendwo, wo ich ein Stückchen weiter bin.
Klar.
Und da an der Stelle zurückzugeben, das ist, ich glaube, das ist das Geilste, was es gibt. Du hast es eben auch kurz angesprochen. Es gab diese Leute, die dich natürlich auch gefördert haben. Aber gab es auch bewusst Leute, die, also für mich war es am Anfang ein bisschen komisch, damit umzugehen. Auch in meinem Freundeskreis und einfach Leute, die um mich rumstanden. Ich habe es gemerkt, dass es Leute gab, die mich belächelt haben. So, war das bei dir auch so, dass du das mitbekommen hast? Also, ja. Also es gibt natürlich Leute, die sagen dann auch einfach so, Ältere, die sagen, ja, das kann gar nicht klappen. Also,
meine Eltern?
Ja?
Ja, Mann. Also, klar, auf jeden Fall, wo Leute einfach sagen, ja, lass den mal machen, das ist voll süß. Ich glaube, das ist 90%. Das ist aber auch, das ist irgendwie normal, oder? Also, am Anfang ist es doch eigentlich meistens so, dass die Leute sagen, das, was der macht, das ist verrückt, das kann sowieso nicht klappen. Dann bist du so auf dem Weg, wo du denkst, okay, das könnte laufen. Und die Leute so, oh, okay, was macht der da? Und dann auf einmal ist man irgendwie da, wo Leute Erfolg definieren. Mhm. Und dann ist so, dann kommt der Neid. Aber das ist aber auch so was, da sind wir wieder bei typisch Deutschland, wo, also das ist so dieser typische, erst glaube ich nicht dran, dann finde ich es interessant, oder vielleicht überspringe ich das auch direkt und komme, fall direkt in den Neid, weil es geklappt hat.
Ja, weil jetzt hast du ja irgendwas gemacht, was, du hattest dann über Nacht Erfolg und das ist ja auch dann irgendwie komisch, dann über Nacht auf einmal werden dann alle erfolgreich und
da, ja, aber es ist ja nicht so.
Ja,
es,
das ist ja das Ding.
So, aber nach außen
wirkt es halt häufig genau so. Das Ding, total.
Aber was für Arbeit dahinter steckt und das sehen halt viele nicht. Ne? Und das war zum Beispiel was ich bei meinen Freunden gemerkt habe, dass sie mir dann gesagt haben, hey, Rubin, pass mal auf, leg mal dein Handy weg, wenn wir unterwegs sind. Das musste ich lernen, weil ich dann einfach irgendwann so drin war, dass eigentlich abends auch Telefonate waren, auch abends noch Mails waren. Und ich habe nicht mehr unterschieden zwischen Arbeit und Privatleben und es war alles eins. Und da musste ich irgendwann so lernen, hey, wenn ich mal unterwegs bin mit Freunden, dann bewusst Zeit zu haben und zu sagen, hey, ich schaffe es jetzt auch mal, mein Handy auszumachen und es ist kein Weltuntergang, wenn ich jetzt mal 2 Stunden nicht online bin.
Ja, das ist ein absolut interessanter Punkt, dieses Work-Life-Balance-Ding.
Wobei man echt vorsichtig sein muss. Also ich habe das Gefühl, wenn man so deutsche Startup-Kultur anschaut, es gibt so ein paar Leute, die echt herausragend sind, die gut sind, aber es gibt eine große Masse, die sagen, boah, ja, ich mache jetzt übrigens auch ein Startup und die haben mehr Bock auf Life und weniger Bock auf Work.
Total, das
also die
ist
wollen
so eine
den
Blase
Lifestyle
hier.
Leben, ja, aber nicht, sind nicht bereit zu arbeiten. Und ich glaube, da ja, da muss sich echt jeder selbst fragen, was will ich eigentlich?
Aber wie wichtig ist denn Arbeit für dich? Also ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, wenn ich so aus meiner Erfahrung sprechen kann, dass ich am Anfang auch sehr stark auf diesen Arbeitsfilm mit aufgesprungen bin, dieses 24/7-Grind, Hustle, Arbeiten. Dass ich auch irgendwann gemerkt habe, so, es ist aber auch super wichtig, dann einfach mal Phasen zu haben, wo wirklich Ruhe ist, wo man einfach mal alleine irgendwo sitzt und auch versucht, auf diese ganzen Sachen klarzukommen, die überhaupt gerade mal so passiert sind. Also hast du das, dass du auch wirklich die Phasen nimmst, wo du einfach mal nichts machst?
Inzwischen ja. Inzwischen gibt es auch einfach mal, dass ich einen Sonntag über mich einfach ausruhe oder mir auch mal einen Samstag nehme oder einen anderen Tag, wo ich dann mal länger schlafe und echt mal drüber nachdenke. Aber das war am Anfang nicht so. Am Anfang war echt arbeiten. Und ja, man hat ja nicht differenziert. Also du warst eigentlich immer am Arbeiten. Und du hast so ein bisschen, ich wohne noch zu Hause, und du hast aber so ein bisschen neben deiner Family gelebt. Also du bist morgens aus dem Haus gegangen, da haben die noch geschlafen, du bist abends wiedergekommen, da haben die schon geschlafen. Du saßt irgendwie samstags morgens am Frühstückstisch, hast aber nebenbei Mails gemacht, die haben sich unterhalten. Du warst eher so jemand, der so nebenbei gelebt hat, also wie so ein Untermieter. Ja, und das war schon strange. Also für mich nicht so, aber ich glaube, für meine Family war das schon eine komische Situation, eine komische Zeit auch. Aber das war am Anfang so. Nur irgendwann merkst du halt, wenn das Team wächst, du kannst nicht mehr alles selber machen. Und irgendwann bist du selbst dein größter Hemmfaktor im Wachstum, weil du einfach nicht alle Aufgaben übernehmen kannst. Das heißt, du musst ganz klar überlegen, was kann ich outsourcen, welche Aufgaben kann ich eben selbst machen, wo ich unabdingbar bin und genau, was gebe ich einfach ab, weil das andere besser können. Weil man stellt ja Leute ein, die besser sind als man selbst, weil man da einfach Experten in den Bereichen haben möchte und sich sicher sein möchte, hey, die können das, denen kann ich da voll vertrauen und denen kann ich den Part einfach abgeben, Stück für Stück und dann irgendwann komplett.
Wie schwer ist dir das gefallen? Weil es ist ja so, dass wenn du irgendwas machst, versuchst du ja Dinge, denke ich mal, zu 100% zu machen, perfekt zu machen. Und irgendwann kommt man ja auch in so eine Routine rein, wo man sagt, boah, ich mache das auch perfekt. Aber dann kommt man, wie gesagt, an diesen Punkt, wo man sagt, wenn ich das jetzt weiterhin mache, kann ich in der Zeit andere Dinge, die wichtiger sind, nicht tun. Wie schwer war das für dich dann zu sagen, ich hole mir jetzt jemanden ins Boot und lass den das machen, was ich vorher gemacht habe?
Also ich habe von vielen gehört, dass es denen tatsächlich schwerfällt. Bei mir muss ich sagen, ich fand es nicht so schwierig, weil ich von Anfang an, ich konnte ja nicht selber entwickeln. Das heißt, ich musste den Part sowieso schon abgeben und war da von Anfang an abhängig von anderen, weil ich die App ja nicht eben selbst programmiert habe. Aber gerade so Sachen wie, hey, Unternehmensstruktur, Pitch Deck und so weiter, das fiel mir schon ein bisschen schwerer zu sagen, hey, setzt du dich da mal dran, mach du dir Gedanken. Aber ich konnte es immer noch, es war noch handelbar, weil ich dann am Ende gesagt habe, ich schaue trotzdem nochmal drüber Und dann gehen wir das nochmal kurz gemeinsam durch, aber es spart dir halt trotzdem viel Zeit. Aber deswegen, mir ist es nicht so schwer gefallen zu sagen, hey, die Punkte gebe ich ab, weil ich mir sicher war, die Leute, die eben bei uns dann angefangen haben, die habe ich mir immer eine Weile angeschaut und habe dann gewusst, okay, wenn ich die jetzt an diese Stellen hole, die teilen die Vision, die können da mitgehen und die haben eben auch Bock, das Projekt mit anzuschieben.
Aber wie ist es denn, Chef zu sein? So, es ist ja, guck mal, das ist ja so ein Ding, du bist 20, so. Es ist, eine Zahl, Alter sagt nichts über dich aus, wer du bist, aber es ist früh, Chef zu sein mit 20. Einfach mal so in den Raum gestellt, meiner Meinung nach trotzdem irgendwie noch so ein bisschen.
Aber ich habe nie was anderes gemacht.
Okay, da hast du auch wieder recht.
Ich habe nie was anderes gelernt. Ich bin aus der Schule gekommen und habe dann gelernt, in einem kleinen Team zusammenzuarbeiten. Und ich habe halt gemerkt, okay, ich würde das gerne machen und ich muss es irgendwie proaktiv anstoßen. Also wenn ich dann am Anfang gerade, wenn ich jetzt eine Woche nichts gemacht habe, dann ist ehrlicherweise auch eine Woche nichts passiert. Und das heißt, ich musste mir von Anfang an Gedanken machen, wo soll das hingehen? Was sind die nächsten Schritte? Und dann ist es eben immer mehr angefangen, dass dann eben das Gründerteam dazu kam, dass man sich Gedanken gemacht hat, zusammen ausgetauscht hat und dass man dann genau Beschlüsse und Entscheidungen zusammen einfach gefunden hat. Aber ich habe ja nie jetzt irgendwie, du wächst einfach rein. Leute einstellen, Leute wieder entlassen, das sind alles Punkte, so die musst du lernen. Da bist du ja von Anfang an nicht drin, aber die muss halt jemand, der das studiert hat, genauso lernen. Dem wird ja im Studium nicht beigebracht, wie gehe ich mit Menschen um. Und das ist wahrscheinlich so einer der größten Punkte, dass du, diese Kommunikation mit Menschen, die manchmal eben hervorragend gelingt, aber es gibt auch Tage, wo sie einfach nicht gut gelingt. So, da muss man sich das selber eingestehen und ehrlich zu sich sein und sagen, gut, da kann ich an der einen oder anderen Stelle aber eben auch noch lernen. Und ich glaube, es ist viel der Umgang mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet und da eben Struktur reinzubringen und natürlich diese grundlegenden Geschäftsführer-Sachen jetzt mal rein auf bürokratischer Ebene und das Geld besorgen eben, wenn es um Finanzierungsrunden geht und dafür sorgen eben, dass es alles wirtschaftlich passt. Aber viel ist eben dieser Punkt, wie gehe ich mit den Menschen um, die für das Produkt arbeiten? Und es ist eigentlich nicht so, wie viele annehmen, dass die Mitarbeiter für den Chef arbeiten, sondern meine Einstellung ist eigentlich, dass der Chef für die Mitarbeiter arbeitet.
Das finde ich mega interessant. Kannst du das noch ein bisschen, habe ich noch nie, glaube ich, so gehört.
Naja, also du sagst ja nicht, hey, ihr arbeitet jetzt hier dafür, damit ich erfolgreich bin und mir mein Gehalt auszahlen kann, sondern du arbeitest dafür, damit diese Leute ja auch einen Job haben. Das ist ja eine Verpflichtung, die du hast. Du hast eine Verantwortung den Leuten gegenüber und kannst ja nicht sagen, so, ihr habt jetzt einen Job und wenn das Ganze nicht läuft, dann entlasse ich euch, weil euer Leben ist mir vollkommen egal. So funktioniert das nicht. Du machst dir ja auch Gedanken vorher. Wen stellst du ein? Kannst du die Verantwortung tragen? Kommunizierst das mit den Leuten? Deswegen ist auch offene Kommunikation immer super wichtig. Aber um den Punkt nochmal vielleicht ein bisschen zu switchen, wo ganz viele sagen, ich würde gerne auf dieses Risiko nochmal ein, ganz viele sagen, ja, aber wenn du das doch machst, du hast total das Risiko, das kann auch voll in die Hose gehen. Ja, kann es, aber die Leute wissen Bescheid, die hier hinkommen, also die sind sich des Risikos bewusst, das kommunizieren wir sehr offen. Und du selbst weißt es natürlich auch immer, weil du hast die Lage so ein bisschen unter Kontrolle. Und wenn du dich jetzt einfach irgendwo anstellen lässt, wo ja ganz, ganz viele sagen, Mensch, aber das ist doch der wesentlich sicherere Weg, warum machst du das denn nicht, Rubin? So, also ich höre so meine Eltern im Hintergrund sagen, so, jetzt lass dich doch einfach mal, mach doch einen ganz normalen Job, mach dein Ding und dann wird das schon, dann kriegst du ein festes Gehalt jeden Monat, das passt alles, ist doch viel entspannter. Ja, aber wenn die Firma Insolvenz anmelden muss, dann bin ich nicht der Erste, der das erfährt, ich bin der Letzte, der das erfährt. Entweder nachdem schon das letzte Monatsgehalt nicht mehr gezahlt werden muss, so wie es bei einigen Unternehmen jüngst erst der Fall war, oder aber kurz bevor dann Ende des Monats das Gehalt nicht mehr gezahlt werden kann. Und das ist der Unterschied, das heißt, es ist überhaupt nicht sicherer, es wird einfach nur mehr Sicherheit vermittelt vom Arbeitgeber her.
Das finde ich voll die cool. Es wird mehr Sicherheit vermittelt. Das finde ich total interessant.
Also weil du fängst bei dem Unternehmen an, du weißt gar nicht, wie es dem Unternehmen wirtschaftlich geht. Natürlich kannst du dir online irgendwo die Bilanzen rausziehen, aber dann siehst du, okay, die sind jetzt verschuldet irgendwie so und so hoch, weißt aber gar nicht, welche Kredite die im Hintergrund bekommen, ob das extra ist, ob das gerade Strategie ist oder ob es ihnen tatsächlich schlecht geht. Das wird ja gar nicht kommuniziert nach außen. Ja. Du fängst da an zu arbeiten, denkst, boah, ich habe jetzt einen sicheren Job, machst das 4 Monate, musst dein Haus abbezahlen, hast eine Family zu Hause. Und wirst auf einmal entlassen und denkst dir so, oh Mensch, warum hat die mich denn jetzt entlassen? Warum habt ihr es denn nicht von Anfang an gesagt? Ja, weil das einfach nicht kommuniziert wird. Und dir wird vermittelt, du bist als Angestellter, hast du eine hohe Sicherheit, was aber gar nicht der Fall ist. Zumindest jetzt in der Wirtschaft, mal abgesehen von den Jobs, die der Staat gibt.
Ja total. Um nochmal zu diesem Chefding vielleicht zurückzukommen, der Punkt vor dem hier. Es ist ja irgendwie immer so, dass du fängst an und bist so deine Ein-Mann-Armee oder beziehungsweise Zwei-Mann-Armee, weil du nicht programmieren konntest am Anfang. Aber du hast viel alleine gemacht. Viele Sachen, die jetzt andere Leute übernehmen. Und es ist dann ja so, dass du dir dann auch irgendwann anfängst, deinen Bereich zu suchen im Unternehmen. Natürlich bist du der Typ, der oben steht, oben ohne das Hierarchie-Ding zu nehmen, aber du bist der, der am Arsch ist, wenn das Ganze vor die Wand fährt.
Genau.
Also das ist so mein
Es ist auch tatsächlich so.
Ich bin
im Knast.
Oh fuck.
Oh nein.
Wie
konnte das denn passieren?
Okay, warte, wir müssen den Kurs unterbrechen. Der Smoothie ist nämlich gerade kaputt gegangen.
Das ist jetzt mal traurig. Das ist mir noch nie passiert. Der Trüffel-Smoothie ist in der Mitte gerissen.
Wie geht das denn?
Okay, wir hatten gerade den ersten Aufnahmezwischenfall. Und zwar ist gerade wirklich der Smoothie einfach kaputt gegangen, durchgebrochen.
In der Mitte.
Aber wir haben sauber gemacht und es funktioniert alles noch, also können wir auch weitermachen. Und die Frage, die ich eben gar nicht stellen konnte, weil der Smoothie kaputt gegangen ist, die stelle ich jetzt. Und zwar ging es mir darum, was machst du eigentlich gerne in deinem eigenen Unternehmen? Also natürlich kannst du dir nicht einfach nur die Dinge aussuchen, die Spaß machen, aber was ist so... Was machst du gerne? Also bist du eher nicht der Programmierer, wie du schon deutlich gemacht hast.
Ja.
Was ist so das, was du gerne tust?
Also viele sagen tatsächlich, hey, du musst, je länger du im Unternehmen drin bist, immer weiter weg davon, an dem Produkt zu arbeiten und dieses Operative, und du musst mehr am Unternehmen arbeiten, was mit Sicherheit auch in größeren Unternehmen der Fall ist. Aber ich habe tatsächlich super Spaß daran, selbst mit an dem Produkt zu basteln, zu überlegen, hey, was sind die nächsten Features, die wir einbauen? Warum sind das Features, die wir einbauen? Wie können wir das umsetzen? Wie könnte sowas aussehen? Wie funktioniert das? Ich bin ein sehr, sehr großer Usability-Fan. Das heißt, ich mache mir schon Gedanken, wie sehen Dinge in der App aus? Wie wirkt das auf den Nutzer? Wie ist das Design? Also das spricht mich schon sehr an, mir auch da mit Gedanken drüber zu machen, obwohl das halt nicht mein Verantwortungspart ist. Aber da schaue ich immer gerne über die Schulter und gebe da Input und arbeite damit. Und ansonsten sind die Aufgaben ganz klar natürlich, Finanzierung zu sichern, gucken, dass das Unternehmen Umsatz erwirtschaftet, dass alle finanziert werden können, dass man die Leute bezahlen kann, dass wir wachsen, dass man schaut, okay, was sind neue Märkte, neue Produkte vielleicht, die sich erschließen lassen. Ja, und so ein bisschen diesen overall strategisch natürlich auch zu schauen. Das macht auch sehr viel Spaß, zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist so das Goal für die nächsten 5 Jahre? Was ist das Goal für die nächsten 10 Jahre? Weil viele unterschätzen so, was man in 10 Jahren oder in 5 Jahren schaffen kann, und ganz viele überschätzen, was sie in einem Jahr alles machen wollen, weil sie sagen, boah, ich habe jetzt irgendwie Silvester in einem Jahr, bin ich durchtrainiert und ich habe ein eigenes Unternehmen und 1 Million Umsatz gemacht, und die wollen alles in ein Jahr reinpacken, anstatt sich die Gedanken darüber zu machen, hey, was könnte denn eigentlich so ein Long-Term-Goal sein, weil einfach viele Leute immer nur so nach dem nächstschnelleren haschen und danach greifen wollen, weil sie das schnell haben wollen, ohne sich Gedanken zu machen, was ist denn, wenn ich einfach mal durchhalte?
Das finde ich ist so deep. Das ist so deep, Mann. Einfach mal durchzuhalten und nicht, weil wie viele Momente gab es, wo du darüber nachgedacht hast, alles hinzuschmeißen?
Kann ich nicht zählen. Gab's auf jeden Fall einige. Ich weiß nicht, also es waren jetzt nicht unendlich viele, aber,
es
gab einige, wo man sich natürlich Gedanken macht, jo, kann ich das nicht einfach alles lassen? Ich mache das jetzt easier, ich gehe jetzt hier studieren, Macht das nicht unbedingt jetzt entspannter. Ich will gar nicht sagen, dass es entspannter ist, aber ich mache einfach das, was irgendwie mir mehr Sicherheit gibt, wo ich mir weniger Gedanken machen muss, und das, was morgen ist, und wo ich mich mehr vielleicht zurücklehnen kann, weil ich sagen kann, gut, gehe ich jetzt am Wochenende dann doch nochmal einmal mehr mit Freunden raus und habe einfach nicht diese ganze Zeit diese Gedanken im Hinterkopf, hey, was ist mit der Situation, wie können wir das, diese Herausforderung angehen und lösen. Ja, das ist einfach was, wo man sich immer wieder fragt, macht das Sinn, das alles so zu verfolgen, so viel Zeit des Lebens da reinzustecken, weil du steckst ja einfach viel Zeit rein. Und es ist mit so das Zeitintensivste, was du einfach machst in deinem Leben, gerade, in meinem Leben, gerade.
Gerade, ja. Auf jeden Fall. Du hast es, eben hast du von der Long-Term-Vision gesprochen. Was ist denn das, wenn du so ein bisschen rauszoomst und sagst, da möchte ich in 10, 15 Jahren stehen? Also was ist das, was du machen möchtest? Was ist das, was so... Bei mir ist es viel zum Beispiel Kino im Kopf. Also wenn ich da oben so bei mir rumsuche, dann sind da sehr viele Sachen, die ich schon sehe, die fertig sind, die irgendwann passieren werden. Was schwirrt da so bei dir oben rum?
Also gerade wenn man das mal auf Skills for School selber bezieht, sind wir aktuell eine Lern-App, eine einfache Lern-App für Schüler. Und ich finde das Thema Lernen halt super spannend. Und man macht sich Gedanken darüber, wie verändert sich das? Wie wird in Zukunft der Arbeitsmarkt aussehen? Es fallen bestimmte Jobs weg, weil sie einfach durch Maschinen übernommen werden. Das passiert jetzt schon zum Teil. Das wird in Zukunft noch stärker passieren. Es entstehen andere Jobs und Leute werden einfach immer mehr lernen müssen. Weil jetzt ist es so, ich gehe in die Schule. Schule stellt sich da als das Wissensmonopol, wo ich Wissen vermittelt bekomme, bringt mir eigentlich nicht so sehr bei, wie ich Wissen anwende, das ein Stück weit, aber zeigen mir gar nicht so richtig den Umgang mit den Quellen, wo ich eigentlich Wissen herbekomme. So, ich spreche vom Internet. Und ich denke, Es geht was Gutes, so ein bisschen der Anfang von einer Reihe von Produkten, die man damit entwickeln kann in diesem Lernbereich. Und dass man sagen kann, hey, man macht mit Skills for Work weiter, geht da so in die Bildung bei Unternehmen, Skills for Study für Leute, die studieren, fängt bei dem Kindergarten an mit den Skills for Kids, wo die Lernspiele haben, sich mit dem Thema Lernen einfach beschäftigen können und spielerisch sich neue Dinge aneignen können und macht weiter in der Grundschule, weiterführende Schule und begleitet eigentlich so von der Geburt bis zum Tod. Laptop fast umgeschmissen, begleitet von der Geburt bis zum Tod eigentlich so diesen Lernzyklus und zieht es so ein bisschen, dass du sagen kannst, hey, wenn ich jetzt sage, online shoppen, alle Produkte, dann denke ich an Amazon. Und wenn man sagt, online lernen oder lernen einfach Skills for School, so das soll das sein, was oder Skills for, wie auch immer, aber wo wir hinkommen wollen, dass wir sagen, hey, wir decken echt so den Bereich ab, das komplette Lernen, dass Leute, wenn sie lernen wollen, an uns denken.
Mega stark, Mann. Absolut krass. Finde ich richtig gut. Und das ist auch dieses, man könnte jetzt natürlich sagen, so ey, back doch mal kleine Brötchen und glaubst du wirklich, dass das klappen könnte? Aber dieses, träum doch einfach mal groß, gib dir doch selber mal die Chance und träum einfach mal so, wie du träumen möchtest. So, das finde ich total wichtig, dass du auch einfach dann so die Sachen hast, die vielleicht zu groß sind, um jetzt danach zu greifen, aber es ist was man realisieren kann.
Ja, und es schränkt dich halt auch ein, wenn du sagst, ah, das können wir sowieso nicht schaffen, das ist viel zu teuer, das ist viel zu aufwendig, das kriege ich sowieso nicht hin, wer bin ich schon? Aber ich finde, wenn man einmal verstanden hat, also Leute werden geboren, Leute haben eine Welt, in der sie leben und Leuten wird erklärt, okay, die Welt ist so und nimm sie jetzt so hin. Aber ich finde, wenn du verstanden hast, dass du selbst Einfluss nehmen kannst darauf, dass du selbst Dinge verändern kannst und das einmal für dich verinnerlicht hast, dann gehst du mit einer ganz anderen Einstellung ran. Auch total locker. Gar nicht arrogant, dass du sagst, hey, ich muss es unbedingt schaffen, sondern eher ganz entspannt, dass du sagen kannst, hey, ich kann das schaffen und ich kann da was machen. Und natürlich gibt es ganz viele Leute, die dich belächeln und sagen, du bist verrückt, lass es mal sein, back mal kleine Brötchen in deinen Worten. Ja, aber warum nicht? Also was hält dich davon ab, einfach mal so zu denken und das dann auch anzugehen? Dass die Leute dich kritisieren, ja und?
Also das ist so wahr. Also es klingt halt immer so einfach, ne? Wenn man sagt, dann sind es diese Weisheiten, die super easy sind.
Also gefühlt auf jedem Instagram-Kanal, sorry.
Es ist so, aber es sind wirklich die wahrsten Sätze am Ende des Tages. Es ist halt dann wirklich oft so. Und ich würde sagen, also ich könnte wirklich noch stundenlang weiterreden, Mann, weil mich einfach so viele Themen, die halt du gerade beantwortet hast, so auch Teil meines Lebens sind, weil es ist ja nicht so, dass wenn man sich dafür entscheidet, irgendwie mal den eigenen Weg einzuschlagen, dass jeder komplett neue Probleme hat, sondern am Ende des Tages kämpfen wir alle mit demselben Scheiß. Und wenn man dann so sich da so ein bisschen austauschen kann, ist es mega. Und ich würde einfach an der Stelle sagen, dass das, glaube ich, so viel Input war und wir das einfach so ein bisschen auslaufen lassen. Und ich weiß nicht, ich möchte einfach gerade nochmal die Bühne geben und sagen so, ey, wir haben gerade über viel geredet und vielleicht kommt dir gerade irgendwas spontan in den Kopf, was du noch loswerden möchtest. Und dafür hast du jetzt die Chance.
Vielleicht so ein bisschen die Erfahrung. Ich würde gerne so ein paar Punkte vielleicht einfach mitgeben. Weniger als Tipps für, hey, mach das so, aber mehr als Erfahrung, dass mir das geholfen hat. Ich glaube, immer wieder kommen Leute auf mich zu und schicken mir irgendwie ein Pitch-Deck oder sagen mir, hey, schau mal da drüber, wie findest du das? Wieso komme ich nicht so schnell voran? Es sind immer so verschiedene Fragen. Und ich habe festgestellt, dass es, wenn Leute Dinge umsetzen wollen, unglaublich hilft, wenn man einen Fokus hat, wenn man ein Ziel hat, das man verfolgt und wenn man da dran bleibt und sagt, hey, ich habe diese Vision, ich habe dieses Ziel und es ist in Long Term, das ist vielleicht nicht in einer Woche erreicht, das ist nicht in 3 Wochen erreicht, das ist vielleicht auch gar nicht in einem Jahr erreicht oder in 2 Jahren, aber ich bleibe da dran. Ich verfolge das, ich mache mir gut Gedanken darüber, immer wieder reflektiere mich, aber ich behalte den Fokus und springe nicht von einer Chance zur nächsten Chance und meine ich irgendwie immer so Chancenhopper und habe aber kein richtiges Ziel dahinter. Also setz dir ein Ziel, bleib fokussiert. Das hat mir unglaublich geholfen und ich glaube, das kann auch dem einen oder anderen helfen.
Stark. Ich glaube, damit können wir das Ding wirklich schließen. Ich bin dir mega dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch so viel geteilt hast.
Danke für den Podcast.
Mega gut. Und ich bin gespannt, wo es bei dir noch hingeht.
Ich auch.
Fettes Danke dafür.
Hau rein.
Yo, mega stark, dass du dran geblieben bist. Absolut cool, dass das gerade wieder 50 Minuten waren, die du einfach investiert hast. So, weil ich bin fest davon überzeugt, dass es gerade eine Investition war. Da kam Wissen, da kam Input und ich bin gespannt, was du daraus machst. Mehr gibt es eigentlich gar nicht groß zu sagen. So, ich falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das vielleicht jetzt. Dann verpasst du nächste Woche Sonntag die neue Folge nämlich nicht. Und falls du das Bedürfnis hast, mir eine Nachricht zu schicken, dann kannst du das sehr gerne tun. Einfach bei Social Media an Open Talk Podcast oder via E-Mail an mail@opentalkpodcast.de. Ja, das war's eigentlich für heute. Ich wünsche dir einen absolut geilen Tag, eine mega stabile Woche und wir hören uns hier in 7 Tagen nächste Woche Sonntag wieder. Yo, bleib ehrlich, Mann. Dein Fabio.